Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manu und bei mir heute Morgen zu dieser frühen Stunde. Guten Morgen an Katrin.
Guten Morgen.
Du warst schon mal zu Gast, aber du, ich weiß gar nicht mehr, für welches Spiel das war. Doch, lass mich kurz überlegen. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Du bist auf jeden Fall Trainee bei der GamePro GameStar bei Webedia.
Genau.
Weißt du noch, welches Spiel das war?
Ja, einmal der Super Mario Maker und einmal.
Stimmt. Und einmal was?
Godzilla.
Godzilla, stimmt. Da warst du beim Daniel. Bei Super Mario Maker warst du bei mir. Und wir reden heute über ein komplett anderes Spiel. Hat weder mit Godzilla noch was mit Mario zu tun. Du hast für die GamePro die zweite Episode, nenne ich es jetzt mal, der neuen Abenteuer der Laura Kraft, wie wir es im Vorfeld sie getauft haben. Die Lara Croft ist zurück. Rise of the Tomb Raider, der zweite Teil dieses, ich nenne es mal Reboots oder Prequels oder wie man es auch immer nennen mag. Auf jeden Fall eben die neuen Tomb Raider-Spiele.
Genau.
Ich weiß nicht, wie du zum ersten Teil standest. Ich fand den ja bis auf ein paar Kleinigkeiten richtig, richtig großartig.
Also, ich fand ihn gut. Mhm. Also vom Gameplay her und so fand ich ihn klasse. Das Setting war auch super. Ich habe nur, für mich war es halt ein bisschen schwer, diese Transformation ihr wirklich abzunehmen.
Klar,
von unschuldiges Mädchen zu krasser Kämpferin. Es war halt so, ja, wenn man kann lange darüber nachdenken, wenn man jemanden getötet hat. Das ist ja wahrscheinlich auch, also ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, aber es ist ja auch natürlich. Aber wenn sie dann nur über den weint, den sie in der Cutscene getötet hat und währenddessen schon 20 andere auf dem Gewissen hat, dann ist es halt für mich nicht mehr so glaubwürdig.
Das war ein valider Punkt beim ersten Teil. Da hat sie ja sogar schon über das Reh noch irgendwie Trauer gehabt, was ja auch eigentlich für sich eine starke Szene war, aber halt im restlichen Kontext des Spiels natürlich einfach diese ludonarrative Dissonanz extrem hervorgerufen hat. Weil im Gegensatz zu Uncharted, wo halt alles mit so einem lockerflockigen Spruch daherkommt und Nathan Drake den Gegnern dann irgendwie so Bud Spencer-like ja auch quasi die Waffe hinwirft und sagt, halt mal, und ihn dann auf die Fresse kloppt, war das halt einfach ein größerer Bruch, diese Massenmörderin Lara Croft mit der trauernden Lara Croft und so. Aber dann habe ich ja gedacht, okay, das haben sie jetzt ja hinter sich, dann können sie jetzt ja im zweiten Teil sich voll darauf konzentrieren, und hatte dann schon so ein bisschen Sorge, wie Rise of the Tomb Raider werden könnte, weil die Trailer oder auch so die Ankündigungsgeschichten, da wurde sehr viel gezeigt, wie unterschiedlich Lara Leute töten kann. Und dann habe ich schon so Sorge gehabt, so, oh, war ja konzentrieren die sich noch mehr auf dieses Uncharted-Action-lastige und vergessen so ein bisschen die Ursprünge, wo die Serie eigentlich herkommt, nämlich halt beim Erkunden von Tombs, also von alten Grabstätten. Und ich habe insgeheim gehofft, dass sie vielleicht da doch wieder mehr zurückkehren.
Ja, ich habe auch vor allem, weil es heißt ja auch Tomb Raider und nicht irgendwie Gun Arcade oder so. Und beim letzten Mal, waren es halt schon extrem viele Schießpassagen und meiner Meinung nach einfach zu wenig Gräber und zu wenig Erkunden.
Ja.
Da hätte es auch einfach ein Uncharted mit einer Frau sein können, abgesehen von der leicht deprimierenden Grundstimmung.
Und dem mehr Blut und so, ja genau.
Ja, genau. Aber jetzt ist ja tatsächlich endlich wieder ziemlich viel Erkunden.
Sie haben unsere Gebete erhört.
Ja!
So viel sei vorweggenommen. Rise of the Tomb Raider ist wirklich genau das, was ich mir erwünscht hatte. Es ist extrem viel besser als der erste Teil, was diese Kritikpunkte anbelangt. Also natürlich ist Lara immer noch eine Massenmörderin. Da muss man irgendwie drüber weg. Es gibt immer noch sehr viele Schießpassagen, aber lang nicht mehr in so einem Verhältnis zu den Gräbern, wie es im ersten Teil war. Also für mich war quasi deutlich mehr, wenn man die ganzen optionalen Gräber macht, so viel muss man dazu sagen. Also in der reinen Story gibt's halt auch nicht so viel, aber schon mehr als im ersten. Aber man findet an jeder Ecke zusätzliche Gräber, die man ausheben kann. Man hat wahnsinnig viel auf der Karte, wo man erkunden und forschen kann. Es fühlt sich an wie so ein richtiges Tomb Raider-Erkundungsspiel. Also ich hatte wahnsinnig Spaß und da macht dann auch dieser Tempowechsel, tut dann sogar ganz gut stellenweise, dann ab und zu mal wieder eine kleine Schießerei zu haben, finde ich, weil der dann eher für Abwechslung sorgt, neben dem ganzen Gerätsel. Also ich fand es deutlich weniger störend und insgesamt vom Pacing deutlich besser als den ersten Teil.
Ja, also ich finde, es macht vor allen Dingen auch Sinn, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel von der Story schon bekannt ist oder wie viel wir hier verraten wollen, aber wir sind ja oft,
wir wollen nicht spoilern, um was jetzt am Ende rausläuft, aber wir können natürlich, die Grundprämisse können wir natürlich erzählen, das ist ja, gehört also, ja dazu.
Ja, also Lara sucht eine verlorene Stadt und ein Artefakt in der Stadt und kommt dabei natürlich wieder dem Orden in die Quere, der schon im ersten Teil für Chaos gesorgt hat. Und für mich macht es Sinn, weil am Anfang nähert sie sich der Sache ja eher an und dementsprechend sind die Konflikte auch nicht so da. Und je näher sie der Stadt kommt und die anderen auch, da prallen sie ja quasi aufeinander. Und dass es dann zu mehr Konflikten kommt, finde ich auch völlig logisch. Vor allen Dingen, wenn man dann halt irgendwie, weiß ich, eine halbe Stunde in einem Grab verbracht hat, um ein Rätsel zu lösen und dann noch ein bisschen jagen gewesen ist, hat man auch einfach mal wieder Bock auf eine Schießerei, finde ich.
Ja, das stimmt. Und gerade die ersten Stunden des Spiels ist es wirklich extrem wenig Ballerei und man kann auch sehr viel mit Schleichen dann eben lösen, was dann auch wieder gut zu dieser Stimmung passt. Also wenn man mit Lara dann im Gebüsch liegt oder oben auf einem Baum sitzt und dann mit diesem ersten Pfeil und Bogen versucht, irgendwie drei Wachen leise auszunocken, dann fühlt sich das halt auch nicht an wie ein Uncharted, sondern dann ist es ein eigenständiges Spiel, dann ist es eine eigenständige Serie, das sind keine Quicktime-Events, die ich im richtigen Moment abwägen muss, sondern dann ist es halt ein schönes Stealth-Game, wenn ich das gerne möchte. Ich kann mich ranschleichen, ich kann von hinten Attacken machen, ich kann eben, wie gesagt, den Bogen so aufrüsten, dass ich drei Pfeile gleichzeitig in die Köpfe schieße und keiner merkt was. Das ist wirklich gut geworden. Und so richtig der Uncharted-Vergleich funktioniert, finde ich, gar nicht mehr. Es gibt stellenweise noch so Sequenzen, wo Lara irgendwie rennt und hinter dir ist eine Lawine. Gerade, also gleich die erste Anfangssequenz ist so, die man auch aus diesen Videos kennt. Dann wird das Spiel aber extrem ruhig und deutlich anders als so ein Uncharted, wo es ja immer wieder so Kampfarena, Actionsequenz, Quicktime-Events, ja, und dann ab und zu mal so ein kleines Rätsel. Genau. Also dieser Vergleich, es sei jetzt ein Uncharted nur mit Lara Croft, der bricht beim zweiten Teil total, finde ich. Es gibt einzelne Sequenzen, die noch daran erinnern, aber als ganzes Spiel ist es was völlig anderes geworden.
Ich denke, es ist auch schwer, ein Action-Adventure zu machen und sich, also es ist schwer, dass die Action-Adventures, die im Moment auf dem Markt und erfolgreich sind, sich nicht wenigstens ein bisschen ähneln, weil es gibt ja einfach ein paar Sachen, die dafür typisch sind. Und ich meine, bei Uncharted und bei Tomb Raider ist es ja auch immer so eine Henne-Ei-Sache. Ist es eine jetzt Tomb Raider mit einem Mann oder ist es Uncharted mit einer Frau? Und wer hat jetzt von wem was irgendwie? Was ich zum Beispiel auch fand, war, um jetzt nochmal auf diesen Stealth zurückzukommen, dass da teilweise zum Beispiel dieses aus Dosen Rauchbomben basteln oder Annäherungsminen oder Splitterbomben waren das, genau. Das hat mich zum Beispiel an Last of Us erinnert. Ja. Weil auch dieses, wie man dann im Lauf die Bomben basteln kann und dann werfen kann und so, das war halt auch dabei. Und sowas, finde ich, hebt es dann halt schon wieder ab. Also das macht es dann anders, als es Uncharted an sich.
Und zu diesen, so vom Pacing her, also man hat eben immer so Gebiete, in denen man sich dann bewegt und wann man mit der Story weitermacht, bleibt einem relativ frei selber überlassen. Du hast dann halt so dein abgestecktes Gebiet, das ist dann, was weiß ich, so ein verschneiter Wald und da hast du wahnsinnig viel zu tun. Also da erinnert es fast schon so ein bisschen so an Assassin's Creed Spiele. Du hast dann irgendwie optionale Aufgaben. Du kannst zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, finde 5 Hasen, die irgendwo aufgeknüpft sind und binde sie irgendwie ab und bring sie einer Person zurück. Oder so eine Person sagt zu dir, wir brauchen dringend irgendwie Holz und Pelze, weil wir uns da und dafür vorbereiten. Also so ganz unschuldige Aufgaben auch, die du dann einfach erledigen kannst. Und dann kriegst du auch meistens irgendwas Kleines dafür, Erfahrungspunkte und so weiter. Du kannst aber auch einfach auf eigene Faust losziehen und sagen, ich möchte hier irgendwie alle geheimen Schätze finde. Also überall stehen halt irgendwelche Kisten rum, gerade wenn du dann auch in solchen alten, verschneiten Bergdörfern bist, so mit alten Relikten und so weiter. Du findest dann Eingänge zu Tombs, da kommen wir gleich dazu. Aber auch auf der Karte selber kannst du Rehe jagen, kannst die Felle dann benutzen, um dich aufzuleveln. In den Kisten sind dann kleine Schätze drin, die da einfach so, ja, was halt der Atmosphäre dienen. Ja? Du findest dann aber auch so Dokumente und Tonbänder, die dann wiederum so für die Hintergrundgeschichte dir was bringen. Also du findest Tonbänder von Freunden und Feinden gleichzeitig, die dir so Story-Elemente hinwerfen, die du sonst in der Hauptstory nicht mitkriegst. Also so, was ist dem passiert, als ich ihn nicht mehr wusste, wo er ist und so.
Nee, genau, was macht er eigentlich? Warum macht er das?
Und was ist seine Motivation und so?
Ja.
Ja. Und das sind wirklich auch stellenweise ganz interessante Sachen dabei. Das Einzige, was mich da gestört hat, dass man die nicht nebenbei hören kann. Du musst dann quasi den Bildschirm offen lassen. Das hätte ich gern wie bei Bioshock gehabt, dass ich die Tonbänder, oder wie bei Metal Gear, dass ich die Tonbänder so anhören kann, während ich irgendwie rumschleiche und Kisten suche. Das wäre gut gewesen.
Ja, so als Hintergrundbeschallung.
Genau.
Dann, ne? Ja. Mhm, das stimmt. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es, was mir an den Nebenaufgaben und so gut gefällt, ist, zum einen wird man halt belohnt mit Sachen, die wirklich Sinn machen, wie zum Beispiel, man kriegt Werkzeuge, die man sonst nicht hat, oder Verbesserungen für Waffen. Und sie machen halt auch im Zusammenhang der Geschichte Sinn. Also ich renne jetzt nicht auf einmal los und weiß ich nicht, helf irgendwem, seine verlorene Liebe wiederzufinden oder sammel 5 Schmetterlinge, sondern ich helfe tatsächlich den Leuten da, sich gegen den Feind zu verteidigen. Ich sorg dafür, dass die Rohstoffe da sind. Ich befreie Leute, die vom Feind gefangen genommen worden sind. Und das hat halt alles innerhalb der Geschichte einen übergeordneten Sinn. Man hat nicht das Gefühl, dass man völlig losgelöst von der Geschichte arbeitet. Das finde ich ganz cool.
Oder man macht es einfach aus reinem Egoismus, weil man halt noch irgendwie 5 Holz braucht, um wieder die Pfeile zu schnitzen. Ja, weil man ja auch alles selber machen muss. Das ist irgendwie sehr, sehr sinnig alles, ja.
Ja, das stimmt.
Und die Tombs, die man findet, das sind dann, was weiß ich, du findest irgendwo einen Höhleneingang. Und auch geil, dann denkst du dir so auf der Karte, du kannst dann eben so Karten finden, die dir Details auf der Karte freilegen. Oder du findest halt einfach selber, da hinten sieht's interessant aus, da gehe ich mal hin, da ist ein Höhleneingang, so. Und dann läufst du da rein und denkst dir, jetzt kommt ein Tomb, und auf einmal greift dich halt irgendein Berglöwe an oder da kommt irgendwie ein Bär rausgerannt und du bist dann halt mit Pfeil und Bogen. Und es sind dann auch so diese ungeskripteten Momente, die dann passieren. Oder dass du einfach blindlings von Wölfen angefallen wirst, die dann auch so diese, gerade in den ersten Stunden, so diese Abenteueratmosphäre irgendwie widerspiegeln. Gell? Wenn du einfach so das Gefühl hast, geil, ich habe gerade jetzt irgendwie so einen Berglöwen erledigt, und dann macht's auch Spaß, so wie bei Far Cry fast schon, so dem das Fell abzuziehen, ist dann richtig befriedigend, weil du weißt, den habe ich erledigt. So, ja.
Und vor allen Dingen hätte er dich sonst erledigt.
Genau, ja.
Ja, ich finde das auch super. Also das macht für mich auch Sinn, weil wenn, also mal angenommen, ich hätte jetzt das Bedürfnis, Abenteurer zu werden und würde mich in die sibirische Taiga wagen. Dann laufe ich in eine Höhle und natürlich ist dann wahrscheinlich nicht ein wunderschönes Grabmal aus dem byzantinischen Mittelalter, sondern, weiß ich nicht, Spinnen und eklige Schlangen und am besten noch irgendein Wildtier, das mir die Kehle aufreißt. Und ich finde, die Abwechslung ist da sehr gut gemacht. Also man weiß nie, steht dann halt, man hat einen interessanten Ort entdeckt und dann denkt man so, oh cool, da gehe ich jetzt mal rein, mal schauen. Und dann weiß man halt nicht, was einen erwartet. Sind es Wölfe? Ist es ein Höhlengrab? Ist es vielleicht beides? Oder vielleicht gar nichts, man findet nur Rohstoffe. Also es gibt ja sehr viele von diesen Höhlen und nicht alle sind irgendwie besonders groß. Manche sind total winzig, manche sind unglaublich weitläufig. Also das hat mir echt gut gefallen. Es hat halt wieder, man hat halt wirklich Lust, wenn dann da steht, in der Nähe ist ein Höhlengrab oder ein optionales, dann hat man halt wirklich Lust, dahin zu laufen und sich das anzuschauen.
Und auch so optionale Sachen, eben was so so diese Checklistenaufgaben, nenne ich es immer, bei den ganzen Open-World-Spielen, die sind hier auch thematisch so verankert. Also natürlich kannst du auch, du findest dann so alte Säulen oder alte russische Schilder. Und dann hat Lara halt einfach auch einen Skill, der ansteigt, sind einfach nur Sammelobjekte im Endeffekt, dass du sagst, du liest diese Steintafel und dann steigt halt dein Griechisch um so und so viel Punkte. brauchst du aber, um später andere griechische Plaketten zu lesen. Und das
die dir sagen, wo coole griechische Münzen sind.
Genau, und das bringt dir dann im Endeffekt auch wieder was, aber es passt auch einfach so gut zu dem Charakter, weil es macht den Charakter auch so aus. Sie wird zwar dann irgendwie verfolgt und will irgendwelche Leute retten, aber wenn da eine griechische Obelisk steht, dann wird der erstmal entziffert, ja?
Dann wird erstmal eingehalten.
Genau.
Ich meine, das ist ja auch, sie ist ja auch nicht, also sie ist ja an sich von ihrer Grundausrichtung her keine Killermaschine, sondern Forscherin. Ja,
genau.
Und ist natürlich an Wissenschaft interessiert. Und auch wenn sie jetzt ein bisschen mehr Ellen Ripley ist, ist sie halt immer noch innerlich Wissenschaftlerin und will natürlich, wenn sie irgendwas Cooles sieht, dann guckt sie sich das natürlich erstmal an. Bringt es in Kontext.
Und das passt aber auch so gut zu diesem Spielerischen. Es ist natürlich trotzdem ein Videospiel, aber diese Checklistenaufgaben sind da wirklich sehr gut verankert in der Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
So, und jetzt zu den Tombs, das eigentliche Highlight. Also die waren im ersten Teil ja auch schon sehr cool, viel zu wenig und leider ja eben auch rein optional. Hier sind sie auch größtenteils optional. Es gibt zwar auch viele, die du irgendwie innerhalb der Story dann erledigen musst, aber sie sind trotzdem optional. Aber ich habe die während des Spiels eigentlich immer gemacht. Also ich finde, das war so, in diesem Run habe ich gedacht, geil, das war das Highlight des ersten Spiels, also sind die für mich hier nicht optional, sondern die gehören irgendwie dazu. Und ehrlich gesagt fühlen die sich auch so an. Also die sind auch gewichtig genug. Und es steht zwar dran, die sind optional, aber ich finde, die sind eigentlich das Kernstück dieses Spiels, weil die A, den Charakter halt irgendwie auch so gut einfangen und weil es auch von der Detailverliebtheit fühlen die sich nicht wie optionale Inhalte an. Die sind nur optional in Bezug zur Geschichte. Zum eigentlichen Story-Kontext spielen sie quasi keine Rolle. Aber spielerisch ist es für mich das absolute Highlight.
Ja, ich fand auch, also im ersten Teil, ich meine, das lag zum einen auch daran, dass sie halt nur diese Insel hatten und jetzt haben sie halt einen kompletten halben Kontinent quasi. Aber, also ich finde, die wurden im ersten Teil eher schon so ein bisschen stiefkindlich behandelt. Es war so, ah, verdammt, das ist ja ein Tomb Raider, wir müssen da noch ein paar Gräber reinhauen. Die zwar trotzdem wunderschön gemacht sind, ich meine, die Entwickler Crystal Dynamics, die können das ja super in Szene setzen, ist ja gar keine Frage, aber ich finde, die bei Rise of the Tomb Raider jetzt, erstmal sind es mehr, viel mehr, und zweitens sind die halt ja auch super schön ausgearbeitet und dadurch, dass es halt auch so viele verschiedene Gegenden gibt und verschiedene Naturstückchen sozusagen, haben die halt auch alle ihren eigenen Kontext und sehen halt auch eigen aus. Das
also,
finde ich
super. Also um mal so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, man hat eine, ja, wie so eine Art Schnee-Himalaya-Gebirge, wo Lara auch die ganze Zeit friert. Diesmal hat sie übrigens auch richtig viel Winterjacken an. Also im ersten Teil.
Ach Gott, endlich hat das arme Mädchen eine Thermojacke.
Echt. Man kann zwar auch wieder Kostüme wechseln und sie trotzdem auch optional im Tanktop rumrennen lassen, aber das kriegt man nicht übers Herz, wie die dann bibbert. Nein. Ganz ehrlich.
Vor allem fängt die auch schon im Auswahlmenü dann an zu zittern, wenn sie auf einmal das Top tragen muss. Warum tust du mir das an? Das ist so geil.
Also sie hat richtig gute Winterklamotten an. Es ist deutlich authentischer in dem Kontext. Man hat diese wunderbare Schneelandschaft. Man ist, was weiß ich, in so einem russischen Gulag dann irgendwie auch unterwegs. Und auch dort ist, wie du eben gesagt hast, ein Tomb ist dann eben halt eine alte Minenanlage zum Beispiel, ja, um das mal so in Kontext zu stellen. Das ist dann nicht auch irgendwie ein unterirdischer Maya-Tempel, sondern es ist dann eine alte Mine, in der man dann eben dort irgendwelche Rätsel löst. Und trotzdem fühlt sich's aber wie eine Grabstätte an. Und man findet dann ja auch entsprechend dort so alte historische Bücher. Aber die, ganz kurz noch zu diesen Büchern. Also die Tombs machen auch, oder die Tombs machen auch spielerisch total Sinn, die zu machen während der Geschichte, weil der Charakter sich deutlich verbessert dadurch. Also diese Belohnungen, die sind richtig gut, die man dann dort findet. Wenn du einen Tomb geschafft hast, kriegst du einen neuen Skill, der zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade keiner ein, den man da direkt kriegt, weil es so ineinander fällt.
Ich glaube, beim ersten kriegt man zielgerichteteres Schießen. Ich glaube, die Präzision steigt oder so.
Also auf jeden Fall sind es aber auch Skills, die es nur in diesen Tombs gibt, die du nicht irgendwie woanders freischalten kannst. Eins fällt mir ein. Ich habe so einen Skill freigeschaltet, dass du zum Beispiel in diesem Adventure-Scanner-Modus, also dieser Batman-Modus quasi, wenn du den Button drückst, dann siehst du so um dich herum, wo irgendwie Dinge sind, die du manipulieren kannst oder wo irgendwelche wichtigen Sachen sind. Und da kannst du zum Beispiel das Herz von Feinden dann sehen.
Oh,
das ist total geil. Also von Tieren zum Beispiel kannst du dann sehen, wo ist das Herz. Und wenn du dort triffst, weil manche Tiere sterben nicht mit einem Headshot, so ein Bär oder so. Und dann kannst du halt zum Beispiel das Herz sehen und kannst direkt darauf zielen. Und solche coolen Features sind dann irgendwie auch in diesen Tombs versteckt. Das heißt, die machen nicht nur Spaß, sondern die bringen dir auch für das Hauptspiel was. Genau, aber jetzt du. Jetzt du, wie unterscheiden die sich denn? Wie unterscheiden die sich denn? Also so ein die, ich fand die auch von den ganzen Rätselmechaniken waren die sehr unterschiedlich aufgebaut, nicht nur thematisch.
Ja, das stimmt. Also nochmal kurz zum Thema zu kommen. Also nicht zum Thema des Spiels, sondern zum Thema der Gräber. Genau, die unterscheiden sich zum einen in den Artefakten. Es gibt welche, die in dem Gulag zum Beispiel haben halt viel mit sowjetische Propaganda überall rumliegen und irgendwelche Metallsachen und alte Sachen. Dann gibt es eins, da ist dann eher was Byzantinisches mit drin und alles mit diesen kleinen Mosaiken von Propheten und von Gott und alles glänzt und ist golden. Genau, ich möchte jetzt auch nicht zu viele von denen verraten, deswegen bleibe ich mal mit bei denen am Anfang. Genau, und dann gibt es halt Gräber, die je nachdem, wie weit man in der Geschichte fortgeschritten ist, ja auch eine ganz andere Herangehensweise fordern. Ich meine, während man am Anfang ja nur seine Kletteraxt hat und dann darauf angewiesen ist, dass man mit seinem Bogen und der Kletteraxt dann irgendwelche Schalter auslösen kann und dann ganz schnell irgendwo hinrennen kann, muss man ja später, weiß nicht, da gibt's dann so Physikrätsel mit einem Wassereimer, der erstmal gefüllt werden muss. Und wenn der dann an der richtigen Stelle ist, dann kann man woanders hinspringen. Und die Gräber an sich wachsen quasi mit uns. Also wenn wir weiterkommen und mehr Sachen freischalten, die ja im Laufe des Spiels, dann also ein paar Sachen kommen ja automatisch. Zum Beispiel, dass man mit seinem, wie im Vorgänger auch schon, dass man ein Seil spannen kann mit seinem Pfeil und dann da hoch kann oder dass man seine Kletteraxt weiterwerfen kann und deswegen auch breitere Abhänge überbrücken kann.
Oder man schwingt sich rüber mit dem Seil oder man spannt eben diese Schnur oder nachher kann man auch Pfeile schießen, auf denen man dann klettern kann. Das ist natürlich so eine spielerische, natürlich macht es keinen Sinn, dass diese Tombs am Anfang darauf reagieren, ja. Also natürlich ist es unlogisch. Aber es macht natürlich einfach von dieser Lernkurve wahnsinnig Sinn. Das muss einfach so sein. Und natürlich orientieren sich die Tombs auch immer an den Gebieten, wo sie sind. Du kannst zwar jederzeit zurück, also du kannst auch irgendwie erst, wenn du in dem dritten Abschnitt bist, sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück mit den Lagerfeuern, kann man sich dann eben wieder hin und her teleportieren und kannst dann sagen, ich mache dort dann jetzt später nochmal diese Sonderaufgaben, weil ich bin irgendwie vorausgeeilt mit der Geschichte. Und dann sind diese Tombs halt ein Ticken einfacher, aber es fällt dir auch nicht so auf. Also, dass man jetzt dort sich nicht mit dem Seil schwingen kann im ersten Gebiet, das hat keine Relevanz, weil die Rätsel halt darauf nicht ausgelegt sind. Also von daher fällt es dir auch nicht auf. Ja, es ist nicht so, dass man dann denkt, der ist jetzt viel zu einfach, sondern das ist halt die Lösung, die da erforderlich ist und dann muss man die halt rausfinden. Aber
genau. Und sogar wenn man dann halt stärkere Sachen hat, kommt man meistens oder manchmal auch mit denen gar nicht weiter, weil es halt für andere Werkzeuge gedacht ist. Das finde ich schon ganz gut.
Ja. Und die sind auch so schön unterschiedlich. Also ich finde, die haben sich wahnsinnig viel Sachen ausgedacht. Also nur mal so als Beispiel. Ohne jetzt die Lösung verrate ich natürlich nicht, aber es gibt ein wunderbares Rätsel, wo man erst so denkt, geil, das ist ja was völlig anderes. Natürlich geht's ganz viel irgendwie um Wasserstände hoch und runter machen und aber es gibt dann auch so ein Rätsel, da hast du so eine reißende Strömung und da ist dann so ein Bötchen. Und dann musst du halt mit dem Boot irgendwie und mit dem Seil das spannen und musst dich dann hin und her kurbeln und so. Und das jeder Tomb fühlt sich wirklich komplett anders an als der vorherige. Von der Rätselmechanik und von der Auslegung, wie man dort agieren muss.
Vor allen Dingen, je mehr Werkzeuge zur Verfügung stehen, desto mehr oder desto komplexere Lösungswege gibt es natürlich auch. Und dann steht man da schon mal eine Minute und muss sich erstmal einen Überblick überschaffen, was hier eigentlich los ist, was überhaupt von mir gewollt wird. Und was mir gut gefällt ist, die haben ja, also man bleibt ja nicht auf einer Ebene, man hüpft ja nach oben und nach unten und dann krabbelt man irgendwo durch und dann sprengt man was. Und bei vielen von den Gräbern hatte ich das, dass in dem Moment, in dem man dann, also man hat da immer diesen, wie im Kino auch, so ein Establishing-Shot, wo man das ganze Ding einmal sieht, aber man ist ja dann auf einer bestimmten Ebene und geht erstmal in das Grab rein und mal gucken, wie weit ich komme. Und wenn man dann aber aus irgendeinem Grund nach oben zum Beispiel muss oder nach unten, ändert sich nochmal die ganze Perspektive und dann sieht man nochmal eine ganze andere Reihe an Sachen, die man eigentlich dann auch noch machen kann. Und so Perspektiven wechseln und so Überraschungen, das finde ich halt super. Das heißt, also in dem Grab bleibt auch noch dieses Entdecken immer noch ein großes Thema.
Ja, und man muss auch immer erst an die Rätsel hin. Also das ist total schön gemacht. Du läufst nicht irgendwie in den Eingang und dann stehst du irgendwie vor 20 Sachen und du musst nur rausfinden, wie du sie miteinander kombinierst, sondern ich nenne es jetzt mal die Benutzerführung irgendwie. Du kommst auf diese, in diese Ebene, dann ist dort erstmal ein Lagerfeuer, dann kannst du speichern, dann findest du irgendwo einen Spalt, dann kletterst du da durch, dann kracht hinter dir die Wand zusammen. Also das sind dann immer auch so kleine Tricks, die dann quasi verhindern, dass du dich irgendwie verlaufen kannst oder so. Also du bist nie verloren in diesem Spiel, sondern es ist eigentlich immer klar, okay, hier war der letzte Speicherpunkt, da ist das Lagerfeuer, da kann ich jederzeit wieder auch zurück und wieder hierher zurück. Und es kann auch nicht passieren, dass du mitten in einem Rätsel irgendwie in der Sackgasse landest. Das ist wahnsinnig gut designt und aufeinander abgestimmt, aber ganz wichtig, ohne irgendwie idiotensicher zu sein. Genau. Wenn du dann schlussendlich erst, manchmal dauert es irgendwie 5-6 Minuten, bis du so durch die auf mehreren Ebenen Eiswände hoch und runter geklettert bist oder mit Minen, mit Loren irgendwie da runter bist und irgendwann merkst du, okay, jetzt bin ich an dem eigentlichen Tomb. Das, was ich bisher gemacht habe, das war alles nur Atmosphäre und Geklettere und irgendwie überhaupt erstmal zu finden und ein paar Ressourcen einzusammeln. Jetzt geht es erst richtig los. Das finde ich total schön, dass man wirklich auch diese Stimmung hat, du kletterst in diesen Tomb rein. Und diese Rätsel sind nicht, wie ich gerade gesagt habe, so absolut idiotensicher, dass du eigentlich sofort siehst, was du machen musst. Also, nee, anders gesagt, du siehst, okay, da hinten ist eine Wand, die muss ich sprengen. Da oben ist jetzt aber ein Wasserfall. Und okay, ich habe Feuerpfeile gerade gefunden. Das ist dann so wie Zelda, wie ein gutes Zelda-Spiel ist es eigentlich.
Ja, das stimmt.
Dass du dann weißt, okay, ich muss diese Feuerpfeile da jetzt auf diese Tücherwand schicken, damit es dort ein Durchgang ist. Aber ich muss jetzt erstmal kapieren, wie ich diesen Wasserfall auskriege, weil natürlich der Wasserfall die Feuerpfeile löscht. Ja, und
oh, ich weiß auch genau, von welchem du sprichst. Sie stand da nämlich vor mir. Also manchmal hat man dann schon, auch wenn die Lösung nicht so schwer ist, ein richtiges Brett vorm Kopf und ich stand dann da, was mache ich denn jetzt? Was ist denn hier nur los? Das ist schon super, also finde ich auch.
Also Zelda ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Das ist wirklich sehr, sehr gut designt. Ja.
Das stimmt.
Und auch meistens dann eben halt so, dass du da dann auch wieder schnell zurück kannst. Sprich, gibt es dann irgendwelche Abkürzungen, dann kommst du wieder an einer anderen Stelle auf der Karte raus oder so. Also das ist wirklich gut gemacht, ja. Ja, also die Tombs sind absolut empfehlenswert. Also es lohnt sich allein schon deswegen zu spielen. Ich hoffe auch, dass da noch irgendwie weitere kommen. Irgendwie, keine Ahnung, DLC mit einer neuen Map oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie hat dir denn der Rest gefallen vom Spiel? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, die Themen sind irgendwie gut getroffen. Sowas, also diese grafischen Thematiken. Wie fandest du es denn abseits der Tombs?
Ich muss sagen, es hat mich beim Vorgänger nicht unbedingt angeödet, aber es war ja schon, es war halt eine Insel, da war ein Sturm drauf und dann gab es zwischendurch noch immer diese gleichen Dörfer. Und jetzt ist es halt so, dass man, wie wir eben schon gesagt haben, einfach eine größere Varianz hat, weil man mehr Kontinent sozusagen zur Verfügung hat. Ich habe mich natürlich sehr an den Vorgänger erinnert, wenn es zum Beispiel darum ging, diese sowjetischen Gulags anzugreifen oder sich da reinzuschleichen. Denn der war wieder viel, ich lasse mich jetzt an einem Seilzug runter und schwing da rein. Das kannte man ja schon aus dem Vorgänger, weil diese Dörfer auf Yamatai waren ja auch genau so aufgebaut. Ich muss aber sagen, dass es mir wirklich gut gefallen. Und also ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, so, oh ja, das jetzt schon wieder, denn es war immer irgendwas Neues. Und sogar, wenn man innerhalb des Spiels aus irgendeinem Grund wieder an den Ort geführt wird, ist es quasi ist es neu, weil man einfach zum einen jetzt mehr Skills hat und andere Sachen machen kann. Und zum anderen dann, es ist ein anderes Wetter zum Beispiel, eine andere Tageszeit, weil das Wettersystem ist ja dann auch dynamisch. Da haben wir auch, weiß ich nicht, von einem Wolkenbruch über Sonnenschein alles Mögliche dabei. Das gefällt mir unglaublich gut.
Und es ist deutlich abwechslungsreicher von den ganzen Set-Pieces, nenne ich es jetzt mal. Also du reist ja wirklich durch verschiedene Gebiete. Und die sind so wunderschön gestaltet. Also ja. Allein an dieser Eis-Schneelandschaft konnte ich mich schon fast nicht satt sehen. Und dann ist es ja nur ein kleiner Teil des Spiels. Also da geht's halt ja nur los. Dieses Gulag ist ja dann auch noch sehr verschneit. Aber dann, ohne jetzt was zu spoilern, wird's ja sehr anders dann auch von der Farbwelt. Und es sind unglaublich abwechslungsreich. Und überhaupt die ganze Atmosphäre vom Spiel ist so fantastisch. Also ja. Jeder einzelne Schädel, der da in den Tombs rumliegt, ist mit Liebe platziert, so bescheuert das jetzt auch klingt, ja.
Ja, das ist, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Ja. Sind, also bei dem Spiel sind es halt viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen und damit dem Spiel was ganz Eigenes geben. Ich meine, alleine schon, dass der Umstand, dass wenn Lara lange irgendwo durchgeschwommen ist und sie aus dem Wasser kommt, sie sich ihr Zopfgummi zurechtzieht.
Super, zum oder? Beispiel. Großartig.
Das finde ich super, weil das ist halt so ein lange Haare-Ding. Ja. Da denkt man nicht dran, wenn man, weiß ich nicht, Nathan Drake ist und keine Haare hat, außer diesem Wuschelpuschel auf dem Kopf. Aber das ist halt sowas, das macht Sinn. Oder wenn sie dann irgendwie unterirdisch durch eine Höhle geht und da wird Schwefel abgesondert, natürlich hustet sie dann, weil es nervt. Oder weiß ich nicht, dann gibt es zum Beispiel auch, wenn man jagt, dass man dann natürlich nicht geradeaus auf das Reh zulaufen kann, weil dann zieht es natürlich ab. Und da hatte ich übrigens so einen Tomb Raider-Moment, also im Sinne von der erste Teil, weil wenn man am Anfang die Rehe jagt, sind die ja nicht mit einem Schuss tot. Und dann fangen die an, wenn man die trifft.
Oh ja, so rumzujaulen.
Ja, ja. Und dann weinen die ganz fürchterlich. Und weil der Schnee da drumherum ja alles schluckt, hört man halt nur dieses furchtbar traurige Wimmern, wie so ein krankes Meerschweinchen und diese Blutflecken. Man hat halt ein echt schlechtes Gewissen. Man möchte aber diesen Munitionsbeutel haben.
Ja.
Das ist es halt und ja, also genau, und Lara an sich ist halt, gefällt mir halt viel besser.
Also die Setpieces sind der Hammer, die sind auch wirklich sehr schön ausgestaltet und es ist ja derzeit Xbox-exklusiv, also ich habe es jetzt auf der Xbox One gespielt, die 360-Version kann ich nichts zu sagen, ob die auch irgendwie annähernd gut ist. Es sieht fantastisch aus auf der Xbox One, wirklich umfassend gut. Es ist einfach nur schön, es ist wirklich, also es ist mit das schönste Spiel, was ich je gesehen habe, ohne Untertreibung. Ja. Nee, also ist wahnsinnig toll wirklich gestaltet.
Also, ich finde, also ich habe das auch gehabt, ich habe ja dann auch für mein Video, habe ich ja auch Szenen aufgenommen. Man kann wirklich zu jedem Zeitpunkt dieses Spiel anhalten und man meint, man hat einen gerenderten Screenshot vor sich, also irgendwie einen vorbereiteten Screenshot. Aber das ist ja nicht, das Spiel ist wirklich so. Auch wenn die von den Cinematics aus wieder zurück zu normalen Spielszenen gehen, das merkt, also ich stand zwischendurch mit Lara da und habe mich nicht bewegt, weil ich dachte, es geht noch weiter vom Film her.
Ja.
Das fand ich super. Also
und vor allem, man muss ja bedenken, es ist ja kein First-Party-Spiel, nenne ich es jetzt mal. Also, dass Uncharted und God of War auf der PlayStation gut aussieht und Last of Us und solche Geschichten geschenkt, weil natürlich können die damit ganz anders arbeiten, wenn man auf einer Konsole arbeitet und exklusiv. Und auch wenn es jetzt gerade Xbox exklusiv ist. Es kommt im April oder irgendwas ist jetzt geleakt, kommt es für PC. Ja? Genau. Ist ja aber auch Microsoft, das kann man jetzt noch ignorieren. Aber es kommt ja für die PlayStation 4 nächstes Jahr erst. Die haben ja nur diese Zeitexklusivität mit Square Enix ausgemacht. Und dann finde ich es umso erstaunlicher, weil gerade wenn man es jetzt mal im Vergleich zu Halo zum Beispiel sieht, was halt so ein direkter Exklusivtitel ist, da finde ich, ist Tomb Raider der bessere Exklusivtitel. Es hat deutlich mehr Atmosphäre und Halo 5 hat wirklich auch seine schönen Momente. Aber was die bei Tomb Raider da rausholen aus der Konsole, ist der Hammer.
Ja, der ist auch einfach, also ich hätte es gar nicht gedacht, denn als Tomb Raider, also der erste Teil rausgekommen ist und dann gab es nochmal die Definitive Edition für die PlayStation 4, da habe ich schon gedacht so, boah, Laras Haare sehen endlich so cool aus wie auf dem PC und jetzt habe ich aber nochmal in den ersten Tomb Raider reingeschaut und im Vergleich zu Laras Haaren jetzt sehen die aus wie so ein Bündel Draht. Also das war wirklich krass, also alleine was die an Leistung aus der Konsole rausgekriegt
haben. Nur bei den Haaren, gell?
Ja, nur bei den Haaren, aber auch generell bei der bei der Darstellung von Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn sie nass ist. Ich finde, sie sieht jetzt wirklich nass aus. Vorher sah die immer aus wie so ein, weiß ich nicht, ein bisschen wie so ein glasierter Donut.
Genau.
Weil sie halt an sich.
Wie so chrom lackiertes Auto, ja, genau. Ja. Und jetzt sieht sie wirklich nass aus, ja.
Stimmt. Genau, und ich habe halt immer gedacht, die badet in Öl, ja, wenn sie da unterwegs war. Und jetzt ist sie halt wirklich nass.
Und, sieht toll aus. Und die Haare, ich habe nicht mehr so von Haaren geschwärmt seit Alice Madness Returns.
Oh ja, ja. Mhm.
Das war ja auch schon toll, aber das war natürlich ein ganz anderer Look. Da konnte man irgendwie auch viel mehr tricksen, weil es einfach so diese Traumwelthaare, Unterwasserhaare irgendwie hatte. Aber hier, also die Haare von ihr, das einzige Problem damit, dass es so gut aussieht, es gibt quasi ein Uncanny Valley durch Lara selber, weil Lara so dermaßen gut ausgearbeitet ist, dass die anderen Charaktere fast schon wie Holzpuppen dagegen wirken. Also gerade bei den Haaren ist es mir extrem aufgefallen. Wenn sie neben dem anderen Mädel da steht oder neben diesem Jacob, die Haare sind wie festbetoniert bei den Leuten. Und bei ihr weht jedes einzelne Haar, wabelt sich so über die Schulter drüber. Das ist mir das Einzige. Bei Dialogen ist es mir aufgefallen, dass die anderen halt nicht so viel Rechenleistung kriegen wie sie.
Ja, und Lara hat halt manchmal so ein bisschen so eine Witcher-Problematik, wenn sie halt in der Höhle ist, ja, und aus irgendeinem Grund die Haare dann auch wehen. Also ich kaufe ja schon den Fakt, dass es auch in der Höhle zugig sein kann, denn immerhin geht da ja die Luft durch, aber manchmal ist dann schon ziemlich viel Wind dafür, dass sie gerade irgendwie aus dem Teich gestiegen ist. Ja,
oder so. Sie hat halt ein gutes Shampoo, das hast du
ja,
halt
richtig.
Nicht. Nee, aber allein das mit dem Haarbändchen, das hat mich auch begeistert. Ja. Jetzt hätte ich nur gern noch eine Mod, dass Lara mit offenen Haaren rumrennen kann.
Ich habe mich das auch, ich würde so gerne sehen,
wie Lara sie damit aussieht.
Aussieht. Ja. Weil mir die, also sie gefällt mir halt auch an sich, ich meine, gerade am Anfang sieht man ja auch, generell sieht man ja immer viel von ihr, aber wenn sie am Anfang unterwegs ist, hat sie ja noch viel von ihr. Ihr hat ja so einen wuscheligen Pony und der hängt ihr so ein bisschen im Gesicht und sie sieht an sich halt auch sehr natürlich aus, finde ich. Also sie ist nicht mehr so hochgepusht, sie hat nicht mehr dicken Kajal im Gesicht oder so, einen fetten Lidstrich, sondern die sieht halt wirklich aus wie so ein
sportliches Mädchen, junges Mädchen, genau.
Genau, ja, die eigentlich lieber irgendwo unterwegs wäre und sich die Fingernägel dreckig buddeln würde, aber halt jetzt nicht kann.
Und sie hat so diese natürliche Schönheit, gell? Also sie wirkt eben nicht geschminkt, weil es ja auch nicht zu diesem Charakter passen würde. Also echt gut getroffen. Und ganz kurzes Detail in der deutschen Version. Ich habe es letztes Mal gelobt. Nora Tschirner hat die gesprochen in der deutschen Version. Genau. Hatte zwar dann keinen britischen Akzent, aber ich finde die Nora, ich bin so ein bisschen verliebt in Nora Tschirner.
Ah, oh, das passt ja perfekt.
Und die hat das wirklich gut getroffen, weil ich mag ja deutsche Synchronstimmen nicht. Und Nora Tschirner hat sie sehr natürlich gesprochen, was diese Natürlichkeit von Lara total unterstrichen hat.
Ja.
Ja, also sie war... Die waren sich irgendwie ähnlich genug von ihrer Natürlichkeit. Also genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, mag ich eben auch an der Schauspielerin, dass sie nicht so gekünstelt wirkt, sondern irgendwie diese Natürlichkeit auch in den Rollen so hat. Mhm. Ja, und das finde ich, deswegen hat die Stimme gut gepasst, weil sie wirkte nicht wie eine Synchronsprecherin. Und die ist leider nicht mehr dabei in der deutschen Version.
Genau, jetzt ist es die Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence.
Genau, was einigermaßen gut passt, weil es ja auch Gerüchte gibt, dass in einer neuen Tomb Raider-Verfilmung die Jennifer die Rolle spielen könnte. Also vielleicht.
Den Bogen kann sie
ja
wenig.
Ja, genau. Die aus Panem ist es, gell?
Genau, die aus Panem. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt ihre Stimme immer noch gut. Ich finde es immer.
Die Deutsche meinst du jetzt, oder?
Ja, genau. Also ich finde es immer blöd, wenn die Synchronstimme in der Spielereihe gewechselt wird.
Oder Serien oder so.
Ja, ja, genau. Dann ist dann auf einmal jemand anders. Das ist irgendwie blöd. Aber was mir gefällt daran ist nicht, wie sie es sagt, also was die Sprecherin macht, denn die sind beide auf ihre Art sehr gut, finde ich, sondern was sie jetzt sagt, also sie quengelt nicht mehr so viel.
Ja, ja. Auch in der deutschen und in der englischen. Also ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, da ist sie halt sehr britisch, also wahnsinnig affektiert britisch, aber irgendwie halt so, wie Briten halt so sind, ja.
Sie ist ja auch adlig.
Sie ist ja auch adlig,
muss sie auf jeden Fall schon mal mindestens das Wort Butter ohne das Butter T überhaupt aussprechen.
Aber was ganz wichtiger Punkt, wie du eben sagst, sie ist auch nicht mehr so auf dieses sexy Gestöhne irgendwie. Sie muss nicht mehr so viel leiden. Also sie macht immer noch wahnsinnig viel durch, aber das war im ersten Teil, war das ja fast schon stellenweise Torture-Porn, was da passiert ist. Also man hat sie ja ständig irgendwo aufspießen sehen. Und ich habe zwar jetzt vielleicht auch einfach besser gespielt, aber mir sind diese Szenen, nur noch so ein- oder zweimal ist es irgendwo vorgekommen, dass man irgendwie mal so eine kurze Todesanimation hatte. Es ist deutlich weniger, weil es eben auch nicht mehr so diese ständigen Action-Quicktime-Events gibt. Und da war das ja ständig der Fall, dass man sich halt irgendwo verklickt hat. Und die gibt's nicht mehr so oft. Beim einsamen Tomb-Raiden passiert es auch nicht mehr so oft, dass sie stirbt.
Genau, vor allen Dingen, das hätte ich jetzt auch gesagt, viele von diesen krassen Stürzen und so waren ja auch gescriptet. Also sogar wenn man das richtig gemacht hat, ist sie trotzdem am Ende irgendwo hingefallen. Dann fällt die so hart, dass ich denke, die muss doch jetzt mindestens eine Gehirnerschütterung, wenn nicht einen Wirbelbruch haben. Ja. Und dann steht die Arme wieder auf und läuft noch weiter und wird in Brand gesetzt und von irgendwelchen Pfählen aufgespießt. Und
stimmt, das war das Absurdeste.
Ja, also das war echt, naja, dieses Mal ist es halt, was ich allerdings gemerkt habe, ist, wenn sie halt irgendwie stärker fällt, also in der Sequenz stärker fällt, zum Beispiel ganz am Anfang in Syrien, was es ja auch schon veröffentlicht als Gameplay-Material gab, hält sie sich immer noch an der Stelle fest, wo sie im ersten Teil aufgespießt worden ist. Das fand ich ganz cool. Also es tut quasi immer noch weh sozusagen, ist eine alte Wunde.
Ja.
Aber an sich diese ganzen, man kann immer noch, also man kann, wenn man möchte, immer noch aufgespießt oder von Bären auseinandergerissen.
Aber es ist nicht mehr so zelebriert.
Ja. Genau, und es ist halt auch nicht mehr so, dass es ihr vom Script vorgegeben wird. Also sie nimmt nicht mehr jeden Abgrund mit.
Genau. Und sie stöhnt auch nicht mehr so arg. Also sie leidet nicht mehr so arg, sondern sie ist deutlich mehr Heldin irgendwie. Also es wirkt deutlich souveräner und deutlich mehr in sich gefunden, was natürlich auch durch die Geschichte vom ersten Teil natürlich auch jetzt so definiert ist. Also diese geile Szene im ersten Teil, wo sie dann halt endlich ihre zwei Kanonen hat, war ja auch so ein Wink an den ersten Teil. Ja. Die gibt's leider diesmal nicht mehr, komischerweise. Also das habe ich echt vermisst, dass man mit den zwei Pistolen irgendwie rumrennen kann, weil es einfach ja auch so ein prägender Moment war in dem ersten. Aber es war wirklich nur ein Wink mit dem, so ein Augenzwinkern. Das fand ich schade, aber der Bogen ist ja so elementar. Aber sie ist deutlich mehr in sich angekommen und eine starke Frau. Also auch von der Geschichte her wird sie nicht mehr so als kleines Mädchen irgendwie behandelt. Also sowohl von den Autoren als auch eben von den anderen Charakteren.
Ja, vor allen Dingen, also ich habe jetzt auch wirklich das Gefühl, da habe ich schon von Anfang an nicht verstanden, warum folgt eine ganze Schiffscrew quasi einer 18-Jährigen. Ich meine, gut, sie ist adelig, aber das war's.
Ja, weil sie bezahlt hat halt.
Ja, weil sie Geld hat. Und das ist die wahre Lektion. Jetzt ist es halt so, wie man bei ihr in der Interaktion sehen kann und wie man im Laufe der Geschichte sieht, ich nehme ihr jetzt ab. Ich meine, Lara Croft ist ja an sich immer schon eine Heldenfigur gewesen, die läuft halt durch ein Grab und knallt mit zwei Knarren gleichzeitig Wölfe kaputt oder Mönche oder was auch immer dann damals rumgelaufen ist. Jetzt war der erste Teil natürlich für sie, weil es gerade ihr Werdegang war, was das angeht, ein bisschen zurückgezogen, auch was ihre Einstellung angeht, aber ich meine, Lara ist eine Actionheldin, was das angeht. Also war es zumindest früher.
Und ist sie jetzt wieder.
Genau. Und ist sie jetzt wieder und das finde ich super, denn dieses Mal jetzt kaufe ich ihr halt ab, dass die alleine so ein Sowjetgefängnis aufräumt.
Ja.
Die kann das jetzt. Die ist halt, ja, ich will jetzt nicht sagen larger than life.
Also naja, aber ist sie schon, ja, klar.
Die hat's halt schon einfach drauf jetzt. Ja. Und das kann ich ihr wesentlich besser abnehmen als noch im ersten Teil. Und das gefällt mir. Also jetzt macht es halt auch Spaß, weil ja, ich habe so eine verletzliche Lara war irgendwie cool, weil es was anderes war, weil es eine Neuerfindung war. Aber manchmal möchte ich mich auch einfach cool fühlen, während ich durch ein Lager laufe und links und rechts die Leute mit der Pumpgun wegwemse und nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie eigentlich innerlich ja darunter leidet, dass sie Menschen tötet.
Nee, das wird auch gar nicht mehr groß thematisiert. Also es gibt, das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich auch gut so, weil dadurch gibt's auch diesen starken Bruch nicht mehr wie im ersten Teil. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, weil sie halt die Werbekampagne auch darauf eigentlich ausgelegt hatten. Da sitzt sie ja beim Psychiater in diesem Trailer und das spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Nee, gar nicht.
Das tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch. Also im Gegenteil, ist vielleicht sogar die bessere Entscheidung gewesen. Aber zumindest so diese Ankündigung war da. Vielleicht schafft es doch auch mal so ein großes AAA-Spiel mit dieser Thematik irgendwie umzugehen. Ja, also vielleicht hätte ja auch vielleicht einfach nur im Intro sein können oder es gibt halt auch einfach diesmal keine Entschuldigung dafür, so viele Leute umzubringen, aber andererseits finde ich, hat's zumindest so Andeutungen, dass Lara auch eine ganz schöne egoistische Bitch ist. Also, weißt du, und das tut dem Spiel und dem Charakter auch gut. Also, ich war auch gerne diese gierige Lara. Und da hätte ich mir vom Spiel fast noch mehr gewünscht, weil dieser Konflikt mit diesem Bösewicht und dieser Bösewicht-Thematik, die natürlich auch dieses Relikt haben wollen und so weiter, auf die Story brauchen wir jetzt ja nicht groß eingehen, aber das ist ja so dieses klassische Action-Abenteuer-Film-Prinzip, was ja auch bei Indiana Jones, dem eigentlichen großen Vorbild, ja auch existiert. Yeah. Also auch Indiana Jones ist ja ziemlich egoistisch in seiner Art. Also der macht ja eigentlich auch alles für die Sache, aber auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und gerade diese neue Lara jetzt in dem zweiten Teil ist auch so. Also sie ist besessen im wahrsten Sinne des Wortes sie ist besessen von der Idee, das zu erfüllen, was ihr Vater nicht erreicht hat. Also so diese Grundsetting von dieser Geschichte ist ja quasi, dass ihr diese Daddy-Issues, dass sie quasi in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, der halt auch ein großer Forscher war und beweisen möchte, weil er dann eben von der Presse diskreditiert wird als Spinner und so weiter. Sie möchte beweisen, dass er eben Recht hatte und dieses legendäre Item finden. Also könnte genauso gut auch ein Indiana Jones Film sein. Genau, und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das trägt sich auch so. Es ist nicht mega interessant und auch nicht mega spannend und diese Daddy-Issue gibt auch nicht so viel her. Aber es definiert zumindest mal so diesen Charakter und warum Lara so versessen darauf ist das bessere Wort als besessen. Also warum ist sie so versessen darauf, auf Teufel komm raus, dieses Artefakt zu finden und dafür ständig ihr Leben zu riskieren? Und das trägt für mich auch eine Zeit lang. Schade finde ich nur, dass dann trotzdem so dieses warum ist es bei ihr für die gute Sache und der Bösewicht, der auch versessen ist auf diesen Gegenstand, bei dem ist es dann böse, weißt du? Mhm. Da hätte ich mir von so einem Spiel jetzt mehr erwartet, dass sie sich auch trauen, so diesen, von mir aus auch diesen klassischen Satz zu sagen, so wenn der Bösewicht zu James Bond sagt, du und ich, wir sind nicht so verschieden, weißt du? Das hätte ihr auch gut gepasst, aber damit hätte man ja so eine Basis 0815-Geschichte, die es ja eigentlich ist, da ist ein Element, ein Item, das wollen wir beide haben und Mystik drumherum, tralala. Das irgendwie gut zu verpacken, dass man halt auch so quasi sie hinterfragen lässt. Und das hatte ich mir so ein bisschen erwartet durch diese Psychologen-Trailer-Geschichte am Anfang, dass sie selber vielleicht auch sich in Frage stellt und ihre Motivation. Und das passiert leider nicht so richtig.
Ja, das stimmt. Also ich meine, was mir ganz gut gefällt, ist natürlich, wie in jedem anderen guten Actionfilm, wird ihr auch angeboten, auf die andere Seite zu wechseln. Wo ich allerdings, ich muss sagen, ich spiele ja dann auch lieber so eine Heldin, die auch wirklich das Wohl der Menschen im Sinn hat. Das kann man ja bei der linearen Geschichte so wie dem jetzt nicht unbedingt beeinflussen, aber ich meine, vor allen Dingen, wenn man halt das gleiche Ziel hat wie jemand, der offensichtlich, ich meine, der Bösewicht, wenn der auftritt, wenn man den das erste Mal sieht, weiß man, der ist richtig fies, dem tropft das aus allen Poren. Also wenn der nicht der Bösewicht ist in dem Spiel, dann weiß ich nicht, katastrophale Fehlbesetzung. Genau, und das Ding ist halt...
Dass der nicht noch einen deutschen Akzent hat, der hat eigentlich noch gefehlt. Ja,
dass der auch irgendwie Heinrich hätte heißen können. Genau. Also das wäre super gewesen. Oder ein Schwede. Schwede ist auch super. Genau, und bei ihr ist es dann halt so, sie wird halt irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, sieht sie ja auch, was für ein Leid das eigentlich alles anrichtet und kommt dann quasi wieder ein bisschen zu sich und dann merkt man halt, dass ihre Versessenheit nicht unbedingt krankhaft ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber genau wie du richtig, denn es heißt ja Tomb Raider. Mhm. Also sie ist ja eine Grabräuberin eigentlich. Sie ist ja...
Eben, die kennt da ja auch nichts, ja.
Genau, sie ist irgendwie für Cambridge unterwegs, sondern für ihren persönlichen Rachefeldzug, weil irgendeine Boulevardzeitschrift gesagt hat, dass ihr Vater irre ist.
Und das finde ich auch gut, dass sie halt wirklich diese niederen Instinkte auch da quasi auslebt. Und da hätte man schon noch ein bisschen mehr raushören können, weil stellenweise wird es ja auch so angedeutet. Also gerade mit diesem einen Dorfbewohner gibt es ja auch so Szenen, wo er sagt, ja, du darfst das Objekt auch nicht haben. Ich könnte es dir jetzt sagen, aber ich gebe es dir nicht. Und dann sagt sie so, ja, dann trennen sich unsere Wege halt. Ich hole das, auf Teufel komm raus. Ist mir egal, was du davon hältst. Und solche Andeutungen gibt's ja, aber das wird dann eben so aufgelöst, wie man es eigentlich auch erwartet. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr erwartet von der Geschichte und von der Story. Aber gut.
Das ja, wenn sie da halt mal gesagt hätten, so, und jetzt schert sie sich aber einen Dreck um Moral und denkt genau. Halt das, was sie eigentlich... Das wäre schon cool gewesen, ja. Aber dann hätte man ja keinen...
Ja, sie muss natürlich trotzdem eine positive Heldin sein. Genau, also wer, es ist so wirklich in dieser Tradition des Indiana Jones.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es bleibt ja dann auch eben, es soll ja noch viele weitere schöne Lara Croft-Spiele geben.
Ja, ich sah einen Hinweis am Ende des Spiels, den ich ja, jetzt ja. Nicht weiter benennen möchte, aber es gab ihn ja. Durchaus.
Was leider... Also auch mal um Kritik. Also ich finde, es ist ein Hammerspiel, eins der besten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Dieses Jahr auf jeden Fall eins der schönsten Spiele und zum Glück auch größtenteils so geworden, wie ich mir erwünscht hatte, mit vielen Rätseln, mit vielen abwechslungsreichen Tum und Jump-Passagen und Rätseleinlagen, alles drum und dran. Und das Ballern macht auch die ersten Stunden des Spiels Spaß, weil man eben schleichen und ballern kann und dann eben auch mal, wenn man keinen Bock hat, geht man ein bisschen schneller durch, dann packt man halt die Pumpgun aus und wenn man aber Bock hat, dann schleicht man sich halt durch und man wird ja auch dafür belohnt, wenn man zum Beispiel sehr unentdeckt durch ein Gebiet durchgeht, kriegt man auch mehr Erfahrungspunkte, also alles super. Ja. Bis dann das Finale eingeläutet wird. Also ich rede jetzt vom Finale, so vom ohne zu spoilern, einfach nur quasi als letzter Akt, nenne ich es jetzt mal. Und ich möchte jetzt, also wir reden jetzt nicht über die Geschichte, sondern nur über die Mechanik. Ja? Mhm. Es ist eine Katastrophe. Der letzte Akt hat mir dieses Spiel von der Mechanik her fast kaputt gemacht. Es ist einfach nur, wenn dann, ich möchte Spiele ja für das bewerten, hier für das, was sie sind, ja, und nicht so für das, was sie hätten sein können. Und das meine ich auch damit gar nicht. Aber das Spiel hat ja diese Definition von sich auch jetzt gefunden. Also ich sehe ja auch, dass die Entwickler gemerkt haben, was hat beim ersten Teil gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Die haben auf die Spieler und auf die Kritik gehört und haben einen wirklich tollen zweiten Teil hingelegt, der eigentlich alles richtig macht. Um dann in der letzten Stunde im Finale all die gleichen Fehler wieder zu machen, die sie eigentlich schon weggelassen haben. Also das letzte Kapitel ist ein einziges katastrophales Action-Geballer. Du hast keine Wahl mehr, du musst alle töten. Dann kommen irgendwelche bescheuerten Mini-Endbosse, die du nicht anders erledigen kannst. Und eine Quicktime-Action-Sequenz nach der anderen und unfair. Es ist einfach nur scheiße unfair schwer an vielen Stellen. Ich hab blöderweise diesen Schwierigkeitsgrad, ich habe eins höher. Ja? Also ich habe nicht normal, sondern eins höher, weil ich dachte, bisschen Herausforderung und so. Kann man zwar ändern, aber es bleibt trotzdem einfach nur unfair an vielen Stellen. Dann hast du Checkpoints, wo du keine Munition hast.
Ja, und nichts zum Heilen.
Und nichts zum Heilen. Und dann hast du einen Checkpoint. Und dann musste dann immer wieder 20 Pfeile craften. Ja, hast halt eine Taste dafür. Material hatte ich, aber er hat halt nicht gespeichert, dass ich die jetzt gecraftet habe. Ich konnte auch nicht mehr irgendwie einen Schritt zurückgehen, weil da ein Felsen lag. Das heißt, ich musste diese Stelle ungelogen 17, 18 Mal neu spielen, um an diesen blöden Viechern vorbeizukommen, die natürlich Schutzschilde und alles hatten. Und ich konnte aber keine Munition irgendwo aufheben. Das war so nervig. Ich habe stundenlang damit verbracht, diese blöde Endsequenz, die ja wirklich lange dauert dann auch. Und das war katastrophal. Das war echt furchtbar. Und die Belohnung lohnt sich auch nicht, finde ich, weil es einfach von der Thematik her so bricht mit dem ganzen anderen Spiel. So, Rant zu Ende.
Ich muss auch sagen, ich hatte das Problem, dass ich von dem ganzen Ending ins letzte Drittel gegangen bin und hatte nichts mehr zum Heilen.
Mhm. Ja, so ging es mir auch, genau.
Und das ist bitter.
Ja.
Weil ich mag das, wenn Spiele Schwierigkeit dadurch entwickeln, dass die Mechanik zum Beispiel komplexer wird oder dass man mal nachdenken muss. Was ich nicht mag, ist, wenn sie es einfach dadurch schwerer machen, dass einfach mehr Feinde kommen.
Ja, und nicht nur ein paar, die kacken dich halt richtig zu mit Feinden
am Ende. Mein Gott, also vor allen Dingen das ganze Spiel lang war es halt so, dass man sagen konnte, okay, wenn ein Feuergefecht unvermeidlich ist, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich wie bei jeder Taktiksache auch, dass man irgendwie einen hohen Punkt findet, wo man sich verbarrikadieren kann. Und dann kommen die aber aus allen Löchern wie Kellerasseln und dann beschmeißen die einen und dann haben die Granaten und Feuer Dings und dann kommt am besten noch von oben irgendwas und von links kommt einer und alle schreien so und überall explodiert alles und sämtliche Deckung ist weg und
es ist eine Katastrophe. Und du hast halt auch diese taktischen Möglichkeiten nicht mehr. Wie du gesagt hast, während des Spiels hast du Kampfarenen und dann kannst du halt sagen, okay, ich verstecke mich irgendwo und mach mit Pfeil und Bogen ganz leise alle weg. Und manchmal wird es ein bisschen hektischer, dann hast du aber trotzdem noch eine Möglichkeit, eine alternative Route irgendwie dir zu überlegen oder auszusuchen oder so, ja.
Auch die
und
Möglichkeit,
das geht da einfach nicht mehr.
Vorteil zu nutzen, ist halt nicht mehr gegeben, wenn einfach überall Feinde sind.
Ja.
Und ich weiß nicht, für mich war das teilweise hatte das schon so ein bisschen Schießbuden-Atmosphäre, die halt alle aufgekommen sind und immer wieder und noch einer, dann hat man keine Munition mehr und dann kommen noch mehr von diesen Eumels. Ich dachte mir so, ja, jetzt ist auch irgendwann mal gut.
Ich hab gestern Nacht habe ich das gespielt und ich habe wirklich meinen Fernseher angeschrien, so, keiner will das! Warum macht ihr das? Keiner! Was denkt ihr euch dabei? Also, niemand, der dieses Spiel bis hierhin gut gefunden hat, kann diese Schlusssequenz mögen. Das geht, also es macht einfach keinen Sinn für mich. Warum verstehen diese Entwickler ihr eigenes Spiel am Ende nicht, habe ich gedacht. Ja?
Ja, ich habe halt am Anfang gedacht, ich noch so, oh cool, und jetzt wämsen sich die alle weg, das wird super. Dann habe ich gedacht, so, ja, und jetzt kommen immer noch Leute und jetzt wämsen sich immer noch. Und ich muss damit ich meinen Test pünktlich fertig habe und so, muss ich ja auch. Also es ist ja schon wichtig, dass ich zügig vorankomme.
Ja, eben. Ja.
Weil ich dann immer wieder sterbe. Ich saß halt bei uns in der Redaktion und wir haben ja ein großes Büro, wo alle um mich rum sind. Und ich musste mich schon wirklich zusammenreißen.
Ich habe echt so
öfter mal aus voller Kehle so, ist doch nicht dein Ernst,
ja.
Was ist denn das? Natürlich kommt da jetzt noch einer mit einem Eisenschild. Was macht der
Und dann denkt man hat's gerade, gell? Und dann kommt doch noch so ein dummer Wichser, Entschuldigung, aber dann kommt wirklich noch ein so ein blöder Feind und du musst die ganze Stelle nochmal machen und dann stirbst du schon wieder am ersten und dann hast du wieder keine Heilung und oh Mann, das ist so, oh. Also ich habe mich selten bei dem Spiel so aufgeregt, weil ich bin sonst echt, ich kann bei Trials Evolution kann ich 480 Versuche machen, bis ich diese blöde Schanze schaffe und kann da ganz relaxed bei sein und sag einmal Scheiße, ja, und da habe ich mich so aufgeregt, weil einfach, es ist ja nicht einfach nur schwer, sondern es ist einfach nur unfair und unverhältnismäßig. Das ist das Problem an der Sache.
Ja, ja, also da habe ich echt, also, weil wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man sagen könnte, ja, okay, und wenn du deine ganzen Skills und deine ganzen Waffen, die du hast, so und so einsetzt, dann hast du wieder dadurch einen Vorteil. Aber es war teilweise wirklich einfach nur, einfach nur Überleben gegen unglaublich viele Gegnerwellen. Das war wirklich ein bisschen schade.
Ja. Bei manchen Spielen ist ja so, dass man halt zu schnell vorrennt, zu wenig optional macht, sowas wie bei Assassin's Creed, und dann hast du halt eine schwere Stelle, weil du halt noch nicht genügend gelevelt bist. So, ja?
Ja.
Aber so
ja.
ist es hier nicht. Also ich hatte zum Beispiel diese Kampfskills, weil ich sowas schon geahnt hatte, habe ich diese ganzen Kampfskills von Lara schon alle hochgelevelt gehabt. Also das war mir schon klar, dass es, wenn irgendwas blöd sein wird, dann sind es die Kämpfe, also level ich die. Und ich hatte wirklich alle Skills in dem Skilltree, bis auf einen oder so. Und es hat nichts gebracht, weil es einfach nur, du musst einfach nur gucken, dass du überhaupt irgendwie überlebst. Also du kannst dort auch keine Skills mehr anwenden im meisten Teil des Endes. Und naja, also ist jetzt arg gerantet, aber es macht einem die letzte Stunde, muss man wirklich wissen, die letzten 2-3 Stunden, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange man eben retry versuchen muss. Man
ist wird, halt schon Arbeit.
Ja, man wird zum Glück rechtzeitig gewarnt und wenn ich jetzt nicht, wie du gedacht hätte, ich muss dieses Spiel jetzt vorm Podcast, vorm Test durchhaben, hätte ich, ich weiß nicht, ob ich es ohne Podcast und ohne Besprechung an der Stelle weitergespielt hätte. Wahrscheinlich schon, weil ich das Ende gerne gesehen hätte und, aber, boah, also es steht so unfair. Es ist ja auch nur ein kleiner Teil des Spiels. Also der Rest bleibt dadurch unangetastet gut, aber es ist natürlich schade, dass man mit dieser Stimmung aus diesem Spiel dann rausgeht.
Ja, also vor allen Dingen, was mir ganz gut gefiel, ist gerade, weil halt dieses Ballerfest da ganz am Ende mich so ein bisschen, das hat mich echt ein bisschen abgeschreckt. Also das hat mir nicht ganz so gut gefallen, vor allen Dingen nicht, ich habe es halt nicht erwartet, weil im Kontext von dem Spiel passt es halt nicht so gut dahin.
Und storytechnisch gibt's auch zu wenig her, mal davon abgesehen.
Aber was mir da gut empfiehl, war halt, dass man danach noch weiterspielen kann. Also man kehrt ja zurück und dann wird dir gesagt, so, ja, aber wir haben hier noch ziemlich viel zu tun. Und dann kann man halt noch schauen, hat man noch irgendwo ein Grab vergessen? Möchte man irgendwie noch ein paar Collectibles sammeln?
Und es lohnt sich auch.
Überall noch ein paar Feinde, die man noch ein bisschen wegschießen kann und so. das war ganz okay, weil ich dann halt quasi noch ein gutes Werk tun konnte, bevor ich mein Spiel beendet habe. Aber ja, also das, ich denke, es wird viele Leute geben, die dann sagen, ja, dann du musst halt besser schießen. Aber ja, klar, natürlich, wenn ich jetzt alle sofort mit dem Headshot erledigt hätte, wäre es vielleicht um Welten schneller gegangen, aber das will ich ja nicht. Ich will ja nicht Tomb Raider spielen,
Moorhuhn zu spielen.
Ja, um mit einem Repetiergewehr quasi die Leute mit dem Headshot vor den Stirn platt zu machen.
Es ist wirklich schade, dass es an der Stelle viel zu stark bricht mit dem Rest vom Spiel.
Ja,
Hast du denn, um mal wieder noch was anderes?
Ja.
Den Multiplayer-Modus habe ich jetzt noch nicht groß ausprobiert. Es gibt ja quasi noch diesen Modus.
Du meinst den Expeditions-Modus?
Den Expedition-Modus, ja, genau. Mhm. Ist eine ganz coole Idee, habe ich mich aber jetzt auch noch nicht rein vertieft. Hast du da mal ein bisschen Einblick genommen?
Ja, ich habe ein bisschen geschaut. Zum einen gibt es ja sowas wie eine Punktejagd, wo man dann Sachen einsammeln muss in einer bestimmten Zeit. Und zum anderen kann man einzelne, also es ist alles Singleplayer.
Gar kein Multiplayer?
Nee, gibt
kein Multiplayer. Ach so, okay.
Man kann dann einzelne Kapitel nochmal wiederholen, nachdem man sie freigeschaltet hat. Und man bekommt ja Expeditionskarten-Packs, nachdem man bestimmte Story-Abschnitte abgeschlossen hat zum Beispiel. Und man bekommt Credits, mit denen man sich wiederum neue Karten kaufen kann, wenn man denn so möchte.
Oder auch für Echtgeld, wenn man möchte.
Oder auch für Echtgeld, ganz genau. 5 Karten für 1,99. Genau, das sei jetzt dahingestellt, ob man das machen möchte, wenn es für einen Modus ist, der einfach nur im Singleplayer ist. Aber das sind dann halt so Karten, man hat auch schon ziemlich viele Karten so, durch das Durchspielen der Story einfach. Es sind dann so Sachen wie zum Beispiel, dass man...
Es sind Mali- und Bonuskarten, das muss man vielleicht dazu sagen. Also es gibt Karten, die machen das Spiel leichter und es gibt Karten, die machen diesen Expedition-Modus schwerer und geben dafür aber mehr Belohnung.
So genau, es gibt zum Beispiel eine Karte, dass alle deine Gegner brennen, also natürlich dann unempfindlich gegen Schaden sind, was zu wirklich lustigen Situationen führt, wenn man halt die Leute belauscht, wie sie über ihren Abend reden.
Und dann brennen sie.
In Flammen. Es gibt aber auch sowas, dass sie allen Nahkampfangriffen ausweichen zum Beispiel. Dann gibt es Sachen, zum Beispiel eine Permadeath-Option. Dann gibt es aber auch einfach nur so Sachen wie...
Big Head-Modus habe ich als Karte gekriegt.
Ja, noch am den Ende. Big Head-Modus zum Beispiel für Lara, aber auch für die Anna, was übrigens großartig aussieht. Ich habe echt wie der letzte Volldepp einfach lachen müssen, wenn die dann mit ihrem riesen so Wackelpuppe rumrennt. Es gibt auch eine Hühnergranate und einen Hühnerpfeil.
Also es ist quasi ein Arcade-Modus, nenne ich es jetzt mal, auf Punktejagd, oder? Mit bestimmten Faktoren, die man halt beeinflussen kann.
Genau, also man kann sich dann quasi seine Level selber zusammenschustern und sagen, so, ich will aber jetzt, dass es keine Nahkampfangriffe gibt. Man kann sich auch die Herausforderungen aussuchen, zum Beispiel keinen Schaden nehmen, nicht getötet werden, nicht entdeckt werden, in einer bestimmten Zeit die Rätsel in den Gräbern lösen, sowas. Das ist alles dabei. Wenn man diese Karten bekommt, die haben halt keinen Einfluss auf die tatsächliche Kampagne, also auf das eigentliche Hauptspiel. Und es ist, wie gesagt, was man im Single-Modus macht. Man kann sich natürlich über die Leaderboards mit anderen vergleichen. Direkten Multiplayer gibt's aber nicht.
Okay, nee, da habe ich jetzt nur gedacht, das automatisch dran gedacht mit so Karten und so.
Ich auch, dass so, okay, mit Perks und so, vor allem wenn man das selber kaufen kann, dann ist nee.
Nö, muss ja auch nicht. Ist ja auch in Ordnung für so einen Challenge-Modus für Singleplayer. Also ist aber auch was man wirklich nur braucht, wenn man halt das ganze Grundspiel schon durch hat und sich jetzt nicht viele Spiele kauft. Also dann ist es natürlich eine nette Dreingabe. Da durch diese Karten hat man ja auch sehr viele Faktoren, das dann zu verändern. Kann man schon Spaß haben, glaube ich, aber ist jetzt für mich persönlich uninteressant.
Ja, für mich war ein Tomb Raider, also theoretisch ein Tomb Raider Multiplayer-Modus, hat auch für mich
keinen Sinn gemacht, oder?
Ja, also es ist nichts, was für mich irgendwie Tomb Raider ist.
Ja, aber also, Uncharted ist ja sehr beliebt, der Multiplayer-Modus.
Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, warum das bei Tomb Raider irgendwie nie was geworden ist, vielleicht weil der letzte nicht so super war. Aber ich weiß nicht, also es gibt ja Spiele, die sind auch wirklich nur im Multiplayer wirklich gut. Aber Tomb Raider ist für mich einfach so ein Single-Kampagnen-Ding.
Absolut. Deswegen ist es eine nette Dreingabe, ja.
Ja, ich weiß, vielleicht gerade, weil man halt in Tomb Raider mehr schleicht und in Uncharted eher Konflikte aktiv angeht. Naja,
wahrscheinlich. Gut, aber Fazit ist für mich auf jeden Fall eins der Spiele des Jahres für mich.
Ja.
Definitiv. Und natürlich fies jetzt, wenn man als PlayStation-Hörer diesen Podcast hört. Andererseits, das Spiel wird in einem Jahr auch nicht viel schlechter sein. Es wird dann bestimmt irgendwie auch schon als Game of the Year Edition nächstes Jahr für die PlayStation kommen mit allen DLCs. Also das Warten wird sich lohnen. Und für PC-Spieler, die können ja schon im Frühjahr dann irgendwie sich drauf freuen. Ich bin mal gespannt, ob es da noch besser aussehen wird, weil es sieht so schon echt fantastisch aus. Also ich wüsste gar nicht, was jetzt an der PC-Version außer der Framerate da noch deutlich besser werden könnte. Aber
ja, das ist es ja immer. Man denkt so, oh, jetzt wird's nicht mehr besser. Und dann kommt das neue Spiel raus und man denkt sich, oh mein Gott, wie konnte ich jemals mit diesen schwammigen Texturen vorher?
Weil das erste Tomb Raider sah am PC schon deutlich besser aus. Also gerade Lara.
Und das stimmt, Haare, das stimmt. So, ja, ja, das haben sie hinterher dann mit der Definitive Edition, das ist dann halt besser geworden, aber.
Genau, die war ja auch schon auf den neuen Konsolen dann, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Ding, kann ich absolut verstehen, dass Microsoft da viel Geld in die Hand genommen hat, um sich diese Serie zu sichern. Ja. Es ist ein großartiger Einkauf, habt ihr es, glaube ich, auch genannt.
Genau. Super Einkauf, Xbox One.
Der Daniel ist ja immer noch sauer, dass dieser PlayStation-Held quasi jetzt, der weigert sich es ja auf der Xbox zu spielen, obwohl er es könnte.
Ach, ist der Purist.
Weil er sagt, Lara habe ich auf der PlayStation kennengelernt und da werde ich sie auch spielen.
Ich meine, früher war sie ja auch tatsächlich PlayStation-exklusiv.
Eben, ja. Und das findet er ein absolutes Unding.
Ganz am Anfang war sie sogar Saturn-exklusiv. Da konnte man Lara nur im Saturn kaufen für die ersten 8 Wochen. Ich finde es
albern, weil es ist halt einfach wie beim Fußball, oder? Um mit beim Daniel mal zu bleiben. Es ist halt wie so ein Star-Transfer.
Oh Gott, Fußball.
Die haben sich halt so einen Starspieler jetzt eingekauft, Microsoft.
Ja, ich meine, es ist wirklich schade, wenn man keine Xbox zu Hause hat für dieses Spiel, weil es wirklich toll ist. Aber es ist, ja, wie gesagt, es ist noch in einem Jahr toll. Und dann kann man wenigstens, weiß ich, ein bisschen sparen oder so. Das ist ja auch gar nicht schlecht.
Jetzt gibt es ja eh gerade genug Spiele, so ist ja nicht.
Genau, wir sind ja sowieso gerade voll mit Blockbustern. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen auf die Bank schieben. Es ist auf jeden Fall wert, drauf zu warten, finde ich. Ja. Ich wäre tatsächlich mit einem Reboot, das so gewesen ist, zufriedener gewesen als mit dem Reboot, der es jetzt ist.
Verstehe ich nicht.
Also der Reboot jetzt ist ja der Tomb Raider und dann gab es als zweiten Teil Rise of the Tomb Raider. Aber wenn Rise of the Tomb Raider Tomb Raider gewesen wäre, wäre Tomb Raider mehr Tomb Raider.
Okay.
Ich finde, die haben halt, es gab halt viele Sachen beim ersten Teil, wo ich gesagt habe, das ist für mich nicht Tomb Raider. Mhm. Diese Ballerlastigkeit, dieses.
Aber das haben sie jetzt ja erreicht.
Ungemeine. Genau, das haben sie jetzt geändert und deswegen ist es für mich eindeutig gelungen.
Ja, lieber spät als nie. Absolut. Genau. Schön, dass sie es geschafft haben, eben so dieses Ziel zu erreichen. Bis auf das furiose Ende. Aber dann beim dritten Teil wird es ja noch besser werden.
Alles besser.
Ich hoffe, dass sie nicht darunter leiden, jetzt gleichzeitig mit Fallout 4 zu releasen, weil ist es halt einfach schon ein Mega-Hype um dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, ob diese Exklusivität auf der Xbox One auch dazu führt, dass Leute sich deswegen eine Xbox kaufen oder, also weißt du so, dass ich hoffe mal, dass diese Entscheidung von Square Enix zu sagen, okay, wir machen das mit diesem Exklusivdeal, dass die sich hoffentlich auch rechnet und nicht nur, weil Microsoft viel Geld in die Hand genommen hat, weil wenn es keiner kauft, wird es sich trotzdem nicht rechnen, weil sie dann wahrscheinlich keinen dritten Teil machen können. Also, ich hoffe inständig, dass dieses Spiel auch jetzt schon funktioniert und spätestens dann in einem Jahr auf der PlayStation natürlich auch noch genügend Käufe erzeugt, weil ich möchte, dass diese Serie weitergeht.
Auf jeden Fall. Also für mich war es definitiv dieses Jahr eins von den Spielen, bei denen ich am meisten Spaß hatte.
Ja, absolut. Auch von der ganzen Atmosphäre und der Stimmung her.
Ja, ist super.
Gut, da haben wir viel und ausführlich drüber geredet. Ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Spiel. Auf gamepro.de findet man natürlich auch deinen Test in Wort und Bild.
Richtig, richtig.
Dann viel Spaß noch weiterhin beim Trainee sein. Grüße an die Redaktion.
Dankeschön, werde ich auch.
Es reicht jetzt ja ein Hallo, dann hören es ja alle.
Richtig, ich rufe einfach ziemlich laut und alle fühlen sich gleichzeitig gestört.
Genau, super, toll. Ja. Dann danke ich dir für diesen späten, frühen Besuch und bis zum nächsten Lara-Abenteuer.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Ciao.